Es gibt eine Nacht im Jahr, in der man seit Jahrhunderten die Feuer anzündet, um den Sommer willkommen zu heißen und die Liebe zu feiern. Eine Nacht, in der alles ein bisschen lebendiger wirkt, ein bisschen wilder. Und genau in dieser Zeit steht ein Baum im Mittelpunkt, der wie kein anderer für den Neuanfang steht. Die Birke. Hi und herzlich willkommen bei Gaia, der Naturpodcast. Hier geht es um Heilkräuter, essbare Wildpflanzen, alte Pflanzenbräuche und Geschichten rund um unsere heimische Natur. Ich bin Jenny, ausgebildete Naturpädagogin und möchte Menschen wieder neugierig auf die Natur machen. Gaia ist in der griechischen Mythologie die Erdgöttin und sie steht sinnbildlich für die Erde als lebendiges System, in dem alles miteinander verbunden ist. Und genau darum soll es auch hier gehen, die Verbindung wieder zu stärken, zur Natur, zu den Jahreszeiten und auch zu uns selbst. Schön, dass du da bist. Lass uns direkt loslegen. Willkommen bei Gaia, der Naturpodcast Wissen, was wächst. Heute bewegen wir uns wieder mal in einer Zeit zwischen den Welten und schauen uns mein Lieblingsjahreskreisfest an, Beltane. Was wir heute als 1. Mai oder Maifest kennen, ist seit jeher ein Frühlings- und ein Fruchtbarkeitsfest. Und das gibt es eigentlich schon seit Tausenden von Jahren. Schon in neolithischen Zeiten gab es das. Und also es ist ein sogenanntes Kreuzviertelfest, weil die Jahreskreisfeste, es sind 8 Feste rund um das Jahr und die sind in 4 Sonnenfeste und 4 Mondfeste aufgeteilt. Die 4 Sonnenfeste sind die Kardinalspunkte quasi, wie ein Kreuz kann man sich das vorstellen, die Sonnenwenden. Und die Mondfeste nennt man Kreuzviertelfeste oder Tage, weil die quasi da nochmal wie so ein X in diesen Jahreskreis aufgeteilt sind. Und Beltane ist ein Mondfest. Und alle Mondfeste hat man traditionell eher zum Vollmond gefeiert. Nur die moderne Gesellschaft hat das natürlich jetzt so ein bisschen in den Kalender reingepresst. Und das heißt, alle Mondfeste sind umgemodelt auf den 1. des Monats gelegt worden. Ist natürlich auch viel einfacher, als immer in den Himmel zu schauen und da die Zeit abzulesen, wann es denn endlich Vollmond ist. Aber bevor es eben Kalender gab und so strikte Zeitpläne, die man einhalten musste, hat man sich mondorientiert. Und witzigerweise ist es so, dass dieses Jahr, es ist ja ein witziges astrologisches Jahr, aber dieses Jahr ist tatsächlich auch am Maifest Vollmond. Und es blüht tatsächlich auch der Weißdorn. Also es ist alles perfekt dieses Jahr. Vollmond ist von der Nacht vom 30. auf den 1. Mai. Und somit ist dann die Natur und der Kalender auch gleich ausgerichtet. Und Beltane ist ein Fest, was gleichzeitig eine kosmische Hochzeitsfeier war, quasi zwischen der Tochter der Erde und dem Sohn des Himmels, also der Sonne. Und was ich so schön finde, ist an der Zeit, alle partizipieren mit an dieser Hochzeit. Die komplette Natur ist auf Hochzeit eingestellt. Die Bäume haben alle schon jetzt fast ihr grünes Kleid ausgetrieben. Und die anderen Pflanzen zeigen mit ihren weißen Blüten quasi das Brautkleid. Also die stehen, speziell der Weißdorn, sagt man, ist das Brautkleid der Tochter der Erde. Weil diese wunderschönen weißen Blüten so dicht aneinander stehen, dass es tatsächlich auch auf manchen Weißdornen aussieht wie so ein Textil, wie ein sehr schönes Kleid. Und was auch ganz süß ist, wer einen Spitzwegerich kennt, der weiß, dass zu der jetzigen Zeit diese kleinen Blütenkronen, also die kleinen Knospen, anfangen Blüten zu tragen und die stehen in so einem Kreis quasi über der Knospe. Also sieht aus wie eine Blütenkrone und das erinnert so ein bisschen an so Blumenkränze von Brautjungfern. Das finde ich auch mal ganz herzallerliebst. Es ist offiziell Zeit für Fruchtbarkeit, Wachstum, Licht und Liebe und auch Sexualität. Zeit, sich mit den lebendigen Energien des Universums zu verbinden. Und auch wenn das jetzt für viele vielleicht etwas zu esoterisch klingt, kann man es doch irgendwie spüren, dass die Natur sich wandelt, meine ich. Es riecht irgendwie anders, die ganze Energie verschiebt sich, die Sonne fühlt sich anders an, man hat irgendwie mehr Energie, man beginnt wieder selber so ein bisschen zu gedeihen und man blüht neu auf und irgendwie steigt mehr Lebenslust und Energie in einem auf und dieses innere Feuer entfacht. Und genau das finden wir auch im Namen dieses Festes wieder. Der Name Beltane leitet sich nämlich etymologisch vom keltischen Lichtgott Bel oder Belenus ab. Und das altirische Wort Tane bedeutet so viel wie Feuer. Also frei übersetzt, Feuer des Gottes Bel. In der keltischen Kultur wurde Belenus mit Symbolen wie dem Phallus oder dem gehörnten Stier oder der Eiche assoziiert. Alles sehr stark männliche Einflüsse. Und übrigens ist es ja auch jetzt ab Beltane, ist quasi die Zeit des Eichenkönigs oder des Old Kings, aber darauf gehen wir vielleicht ein anderes Mal genauer ein. Ja, und die Ursprünge unseres modernen Festes sind wahrscheinlich so ein Potpourri aus verschiedenen Einflüssen, weil wie so oft, wenn sich Kulturen über die Zeit vermischen, und in Europa ist es ja sowieso so, dass sich die Kulturen und Wandern vermischen. Ja, und da, also in den neolithischen Zeiten wurde die Birke schon damals als Schamanenbaum verehrt und wahrscheinlich haben auch die frühen Bauern eine Art Frühlingsfest gefeiert. Und ich meine, ist ja auch nachvollziehbar, ne? Wer bekommt bei diesem Wetter nicht Frühlingsgefühle? Die Sonne ist warm, die Blumen duften, alles irgendwie wunderbar und wunderschön. Aber die Römer hatten auch ihre ganz eigene Version vom Maifest, das sogenannte oder die sogenannten Floralias oder Floralia. Das war so quasi so ein Festival. Es ist ein mehrtägiges Fest gewesen und wurde zu Ehren der Vegetationsgöttin Flora gefeiert. Alles drehte sich prinzipiell um Fruchtbarkeit. Es gab gutes Essen, viel zu trinken. Sexuelle Freiheit wurde gefeiert. Es gab sogar am Ende wohl ein großes Striptease-Show. Und die Maifeste waren halt eben sehr stark geprägt von Blumen und Sinnlichkeit und Sexualität. Aber auch hier in den keltischen Regionen war es üblich, dass junge Männer und Frauen in die Wälder gingen und sogenannte Minneburgen bauten und dort die Nacht vielleicht auch verbrachten, sogar zusammen. Und es hat sich, ja, ehrlich gesagt, ja gar nicht so viel verändert, nur dass wir jetzt im Stadtdschungel unterwegs sind, als im Urwald. Und ja, Licht spielt eine super große Rolle bei diesen Festen. Schließlich ist das Licht das, was zurückkommt und auch das, was Leben schenkt. Und das ist das einzigste Element, nebenbei gesagt, was wir selber erzeugen können. Also das Feuer zumindest, weil das Feuer schenkt uns Licht. Und deshalb ist es auch ja, also ein zentrales Element in diesen Feierlichkeiten. Es gab viele Traditionen rund um das Feuer. Man hat zum Beispiel das Vieh zwischen zwei gegenüberliegenden Feuern hindurchgetrieben, um böse Geister oder negative Einflüsse abzustreifen, beziehungsweise damit das Vieh nicht verhext werden konnte, dass das so einen Schutz quasi gibt oder auch wenn es verhext wurde, dass das dann quasi abgestriffen werden würde. Und in Wales ließ man zum Beispiel 9 Männer 9 verschiedene Holzarten sammeln und hat damit dann dieses große zeremonielle Feuer gemacht. Und witzigerweise ist halt auch überliefert, dass sie ihre Taschen komplett leeren mussten. Also das heißt, sie durften keine Münzen mitnehmen oder keine sonstigen Metalle. Und jetzt weiß man vielleicht oder weiß man nicht, dass Erdgeister Eisen hassen. Also die mögen gar kein Metall und man will die Erdgeister ja nicht vertreiben, sondern einladen bzw. die Magie nicht verlieren. Es gibt es bei ganz vielen Pflanzenbräuchen, dass darauf geachtet wird, dass zum Beispiel, wenn man die Mistel erntet, das nur mit einer goldenen Sichel gemacht wird und dass sie dann in ein Tuch fällt und nicht auf den Boden fällt, weil sonst die ganze Magie in den Boden rein sickern würde. Und ja, hier auch eben nur Gold ist in Ordnung, aber keine Metalle und Eisen sowieso schon gar nicht. Ja, genau. Und also man hat ja geglaubt, dass diese Eisenmünzen oder Metallmünzen die Magie zerstören würde. Und der Rauch ist ja wichtig, um ja, das Vieh abzuräuchern quasi oder die Flammen, um reinzugucken. Und auch die Asche wurde, es war alles sehr heilig gesehen und sehr, man hat halt geglaubt, dass da ist Magie drin. Und man hat die Asche später dann auch auf die Felder verstreut, als ja, nochmal Segen und noch einen Tick mehr Fruchtbarkeit rauszubringen. Wobei Asche ja sowieso schon ein ganz guter Dünger ist fürs Feld. Aber da war halt eben auch nochmal, also die natürlichen positiven Kräfte und auch die übernatürlichen positiven Kräfte, die man da so ein bisschen ja, rauskitzeln wollte. Und wie so oft in der Natur gibt es auch meistens einen Gegenpol. Also es ist wenig, dass es immer das Gewicht in eine Richtung ist. So jetzt wie hier zum Beispiel bei Beltane das Feuer. Also es ist natürlich ein zentrales Element. Aber es gibt auch hier so eine kleine Gegenbewegung oder einen Gegenpol. Und das ist von Feuer das Wasser. Belinus wurde nämlich nicht nur im Feuer gesehen oder assoziiert, sondern auch mit Wasser in Verbindung gebracht. Brunnen und Quellen galten zum Beispiel als heilig und hat man mit ihm assoziiert. Und das macht natürlich auch Sinn, weil ja, Quellen sind natürlich der Ursprung von Leben, also das Ursprung von Wasser, aber Wasser ist ja auch Leben, ne? Also es ist quasi die Lebenskraft, der Ursprung der Lebenskraft und Brunnen wurden meistens auf Quellen gebaut. Deshalb war das so ein bisschen so ein Bild. Und wir kennen das auch aus Märchen, zum Beispiel aus der Geschichte von der Frau Holle, wo die Goldmarie in den Brunnen fällt und in eine andere Welt gelangt, also in die Anderswelt. Und ja, Gewässer und halt meistens Quellen, hat man gedacht, waren so direkte Zugänge zu der Anderswelt. Und direkte Zugänge zur Anderswelt heißt auch, dass dort auch die Seelen warten, die dann wiedergeboren werden wollen. Also da ist wieder der Neuanfang drin. Und ein Wasserritual zu Beltane ist zum Beispiel, dass am Morgen nach der Mainacht, also am 1. Mai, man den Tau von den Pflanzen sammelt. Man glaubte nämlich, der sei magisch aufgeladen und würde Schönheit und Ausstrahlung verleihen und würde einen so sexy machen. Aber wenn sich die jungen Mädchen dann auf dieser taufrischen Wiese wälzten und alles nass wurde, passierte das Sexy-Sein wahrscheinlich von ganz alleine. Naja, das mit den Tautropfen oder diesen Morgentropfen hat sich dann aber auch noch sehr lange gehalten. Zum Beispiel haben die Alchemisten gedacht, dass diese mysteriös auftretenden Perlen, die übrigens kein Tau sind, am Frauenmantel, also an den Rändern von dem Blatt des Frauenmantels auftauchen, auch sehr große Heilwirkung hat. Und wer weiß, haben sie ja vielleicht auch. Der Glaube an Beltane hat sich allerdings Mitte des 20. Jahrhunderts verabschiedet. Aber es haben sich noch einige Bräuche gehalten, wie zum Beispiel der Brauch des Maibuschens oder des Maibaums. Hier im Rheinland ist der Brauch noch sehr aktiv und in der Nacht zum 1. Mai stellen dann die Jungs meistens, in Schaltjahren ist es auch andersrum, da dürfen die Mädchen auch einstellen, aber im Allgemeinen ist es so, dass Jungs dann in der Nacht zum 1. Mai losziehen, mit ein paar Freunden einen Kasten Bier, eine Birke fällen und die dann vor das Haus der Angebeteten stellen. Und deshalb liebe ich dieses Jahreskreisfest auch so, weil es einfach so eine süße Geste ist. Klar, arme Birke, aber man kann ja auch einen Ast nehmen oder es gibt auch mittlerweile schon Birken im Topf. Früher hat man auch schon Maibuschen gestellt, allerdings dann vor seinem eigenen Haus. Und das ist etwas ausgeartet wohl. Also wahrscheinlich, ich stelle mir das vor, ähnlich wie diese Weihnachtsdekorationen unter Nachbarn, die dann zu so einem Konkurrenzkampf führen. Und scheinbar damals war es extrem, weil es wurde nämlich dann viel Unsinn gemacht, die Bäume geklaut. Und es hat dann dazu geführt, dass zu viktorianischen Zeiten das sogar komplett verboten wurde. Und statt diesen Maibuschen vor dem Haus wurde dann ein Maibaum oder ein Maipol in der Mitte des Dorfplatzes aufgestellt. Der Unterschied zum Maibuschen ist, dass der Maibaum oder dieser Maipol komplett von den ganzen Ästen befreit wurde und oben in der Krone einen runden Ring bekommen hat. Und an diesem runden Ring waren dann bunte oder rote Bänder oder so Stoffreste, die dann runterhangen. Man hat die dann unter anderem auch in der Hand gehalten und drumherum getanzt. Und man muss jetzt kein 14-jähriger Junge sein, um hier eine ganz klare Phallus-Symbolik zu sehen. Und so ist es tatsächlich auch gemeint, weil es ist nach wie vor ein Fruchtbarkeitsfest. Und dieser Ring um den Baumstamm ist die Joni. Und der Stamm ist halt der Lingam. Und die roten Bänder symbolisieren dann Fruchtbarkeit. Und jetzt kommen wir auch langsam mal zu der Birke, denn kein anderer Baum als die Birke wurde für den Maibaum ausgewählt. Die Birke gehört zur Familie der Birkengewächse, den Betulaceae. Es gibt verschiedene Arten dieser Familie. Bei uns kommen aber häufig eigentlich nur die Hängebirke und die Moorbirke vor. Und die können bis zu 30 Meter hoch werden und gilt als relativ kurzlebig für einen Baum, denn die Birke kann etwa nur 120 Jahre alt werden. Das entspricht ungefähr einem Menschenleben, also einem sehr langen Menschenleben. Aber das ist so die Assoziation, dass eine Birke quasi zu einem Menschen gehört oder dieses Menschenleben mit uns teilt. Dafür hat ihr Name allerdings schon sehr alte Wurzeln. Ihr botanischer Name Betula geht vermutlich auf das urindogermanische Wort Berak oder Berek zurück, was so viel bedeutet wie glänzend oder hell. Oder Berek ist zum Beispiel auch der umhüllende Glanz. Und wenn man so eine Birke anschaut, finde ich, ist der Name ziemlich passend. Denn also jeder weiß ja wahrscheinlich, wie eine Birke aussieht. Aber wer es gerade nicht so vor Augen hat, die Birke ist der einzige Baum, der eine weiße, fast schon so leuchtend weiße Rinde hat. Also klar, ein paar schwarze Risse oder Streifen hat sie auch. Aber eigentlich hat sie eine komplett weiße Rinde. Fällt sehr auf. Und warum ist sie eigentlich weiß? Tja, wer weiß das schon. Wegen dem Stoff namens Betulin, benannt offensichtlich auch nach der Birke. Und die Birke hat eine sehr dünne Rinde. Wir kommen später auch nochmal über die ganzen tollen Eigenschaften dieser Rinde. Allerdings ist sie jetzt erstmal sehr dünn und sehr sonnenanfällig. Die Birke hat nämlich nicht nur sehr viel hellere Rinde, sondern auch sehr viel dünnere Rinde als die anderen Bäume. Und so ist sie, ja, schützt sie sich im Prinzip von diesem Sonnenlicht, was ja auch im Frühjahr sehr tief steht und sehr stark ist. Und dadurch, dass noch kein Blätterdach ausgetrieben ist, gibt es auch noch keine Beschattung. Und wenn dann auch noch Schnee liegt und die Sonnenstrahlen von unten auch nochmal hochreflektieren, dann braucht die Birke einen besonderen Schutz. Die Birke ist ziemlich kälteresistent. Also tatsächlich ist sie der winterhärteste Laubbaum, den wir überhaupt haben. Bis zu minus 40 Grad kann sie aushalten. Und dazu verwendet sie so einen ähnlichen Trick, wie wir schon von den anderen Geophyten gehört haben. Und zwar wandelt sie die vorhandene Stärke in ein Öl um und setzt dabei Wärme frei. Also sie entwickelt quasi ihr eigenes Frostschutzmittel. Die Birke ist also alleine schon von ihrer äußeren Gestalt sehr hell, sehr licht. Und da kommt unser Thema mit dem Feuer und dem neuen Licht wieder auf. Auch ist die Rinde sehr teerhaltig und somit auch sehr leicht entflammbar. Sie repräsentiert aber nicht nur das neue Licht, sondern auch das neue Leben. Denn sie ist ein Pionierbaum. Das heißt, sie gehört zu den ersten Bäumen, die neue Flächen besiedeln. Auf Brachflächen oder auf offenen Böden taucht sie als erstes auf. Sie ist der Anfang und hat einen riesigen Lichthunger. Deshalb gedeiht sie auch prima auf solchen Lichtungen, wo sie nicht im Schatten von anderen Bäumen steht. Momentan sind unsere Wälder ja teilweise ja, mit sehr vielen Lichtungen versehen. Dort, wo die Fichten vom Borkenkäfer befallen wurden und jetzt alle quasi aus dem Wald entfernt wurden. Dort finden sich mittlerweile schon ja, ganz ordentliche Birkenwäldchen, zumindest da, wo der Wald sich selbst überlassen wurde und nicht neue Fichten gepflanzt wurden oder Douglasien oder sowas. Die Birke ist nicht besonders anspruchsvoll und kann auch auf nährstoffarmen Böden wachsen. Sie wächst schnell, stirbt dann aber auch verhältnismäßig schnell, wie eben schon gesagt. Sie kommt allerdings sehr gut klar auf Böden, wo andere Pflanzen vielleicht strugglen würden und bereitet den Boden für die Renaturalisierung oder für die Zurückbewaldung vor. Ökologisch ist die Birke nämlich extrem wertvoll. Sie bietet Lebensraum für unzählig viele Insektenarten, alleine 155 Raupen, davon 33 spezialisiert auf die Birke. Aber auch Wildbienen und andere Käfer wohnen in der Birke und ja, kriegen Nahrung von ihr. Und sie zählt zu den insektenfreundlichsten heimischen Baumarten überhaupt. Ihre Blätter zersetzen sich super schnell und verbessern damit auch den Boden und baut Humus auf. Und bereitet damit den Weg für andere Bäume vor, die auch in ihrem Schatten, vielleicht in ihrem Schutz ein bisschen wachsen können. Und außerdem, das ist auch sehr interessant, gibt es wissenschaftliche Studien darüber, dass sie tatsächlich die Bodenqualität regenerieren kann. Ihr Wurzelwerk nimmt zum Beispiel industrielle Schadstoffe und so wie Schwermetalle aus der Erde auf. Und Mikroben, die an der Birke dran sind, können schädliche polyaromatische Kohlenwasserstoffe aufspalten und sie wieder in die unschädlichen Bestandteile zurück aufspalten. Selbst Mikroplastik wurde getestet, kann von den Wurzeln der Birke aus dem Boden rausgeholt werden. Und kleiner Funfact übrigens, die Birke enthält kein Harz. Dafür aber, wie gesagt, die sind her, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Wo die Birke in der Ökologie als Baum des Neubeginns ist, also quasi der Neubeginn des Waldes, ist auch in vielen alten Traditionen die Birke Symbol des Neubeginns. Im keltischen Baumkreis ist sie zum Beispiel der erste Baum und es ist auch der erste Buchstabe und es ist auch der erste Baum, der im frühen Frühjahr austreibt. Und theoretisch kann man das Wasser durch die Rinde, also durch die relativ dünne Rinde hören, wie das Wasser vom Erdreich durch den Stamm in die Blätter reingepumpt wird. Habe ich zwar noch nie gehört, aber man kann es auch sehen. Denn wenn man ungefähr einen fingergroßen Ast nahe dem Stamm abschneidet, dauert es nicht lange, bis der sogenannte Birkensaft aus diesem Ast heraustropft. Die Kelten haben die Birken richtig angezapft, indem sie ein kleines Loch in die Birke gebohrt haben und dann mit einem hohlen Holunderstab oder also einem Holunderzweig hineingesteckt haben. Und dann konnte man sehr schnell sehr viel Saft sammeln, wahrscheinlich in einem Birkenbehälter. Der Saft hat super viele gesunde Eigenschaften, wurde wahrscheinlich aber auch dann fermentiert und gilt als ältestes berauschendes Getränk. Also er ist sehr zuckerhaltig und wenn man ihn dann eine Weile stehen lässt, vergärt er von ganz alleine. Zu dieser Zeit ging bei den Kelten auch die heilige Brigitte übers Land und hat alles Schlafende geweckt und alles Verhärtete wieder ins Leben zurückgerufen, alles wieder in den Fluss gebracht. Die Säfte der Bäume, aber auch die Säfte der Menschen. Und das geschieht, das geschieht schon sehr früh im frühen Frühjahr, also zu Imbolc im Februar, spielt aber bei Beltane auch eine Rolle, weil die Birke als Aspekt des Lichtes, also diesen Aspekt des Lichts in sich trägt und mit Brigitte assoziiert wird. Und Brigitte ist die, also ist ein Aspekt der großen Göttin, und zwar der jungfräuliche. Die, also sie repräsentiert die jungfräulich weiße Göttin. Im Sommer ist sie dann rot und zu Samhain ist sie dann schwarz dargestellt. Also die Jungfrau, die Mutter und die Alte, das ist diese dreifaltige Göttin. Die Verbindung dazu, also dass die Birke quasi mit der Frühlingsgöttin in Verbindung steht, ist sehr alt. Und man sieht es daran, dass sowohl in den alten keltischen, schamanischen Ritualen als auch im entfernten Indien die gleiche Bedeutung der Birke zufällt. Dort ist Brigitte die Göttin Saraswati und das ist auch die Göttin des Wortes. Sie benennt Dinge ins Dasein. Die Dinge, die werden vorher vom Brahman, dem Schöpfer, erschaffen und Saraswati ist quasi die Shakti, also die Kraft von dem Schöpfergott und nur durch die Benennung werden die Dinge quasi existent. Ähnlich wie bei der kindlichen Kaiserin quasi, kann man sich so vorstellen. Aber auch hier ist wieder der Anfang der Dinge, was auch übrigens interessant eine Parallele zu der Bibel hat, weil da war ja auch der Anfang, also am Anfang war nur das Wort erstmal. Also ziemlich interessante Brücken, die da so geschlagen werden. Und Saraswati feiert auch, oder man verehrt Saraswati auch in einer Festlichkeit, die im Februar stattfindet. Also wieder ähnlich wie bei uns die Frühlingsgöttin Brigitte. Und der Baum der Saraswati ist natürlich, dreimal dürft ihr raten, die Birke. Ja, auch in Indien gibt es die Birke, zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt im subtropischen Bereich, aber oben im Himalaya oder weiter nördlich in kühleren Gebieten gibt es auch die Birke. Und passend dazu sind die ältesten und heiligsten Schriften des Hinduismus und darauf das enthaltene göttliche Wissen auf Birkenrinde geschrieben. Das sind nämlich die Veden. Also man hat die Veden auf 1200 vor Christi datiert. Da wurden sie wahrscheinlich das erste Mal aufgeschrieben. Vorher hat man das auswendig gelernt und dann hatte man sich irgendwann mal gedacht, die stille Post hat dann doch ein bisschen zugeschlagen wohl und hat dann gedacht, man muss es vielleicht mal aufschreiben. Und das war eben auf Birkenrinde. Das hat man übrigens auch in der Neuzeit gemacht, als Papier knapp war, zum Beispiel in Kriegszeiten. Da hat man Birkenrinde getrocknet, geglättet und ja, kann man hervorragend als Papierersatz nehmen, dadurch, dass es auch weiß ist, kann man hervorragend drauf schreiben. So, aber jetzt wieder zurück zum europäischen Kontinent. Bei den sibirischen Völkern sagte man sich nämlich nach, dass die Wiege des Schamanen unter der Birke steht oder stand und etwas Saft von der Birke in den Mund des Babys reingetropft hat und ihm daraufhin diese große Inspiration geschenkt hat. Überhaupt ist die Birke ein sehr wiegender Baum. Fast schon tänzelnd bewegt sich die Birke im Wind. Also wenn so ein Sturm ist, dann finde ich, wiegt die Birke sich immer und es sieht so ein bisschen tänzerisch aus, wie die langen Äste dann so wiegen und hin und her peitschen. Und ähnlich wie dieser Baum von Harry Potter, wo diese Birke dann auch so patz macht, aber ist ein anderer Baum. Es ist nicht verwunderlich auch, dass deshalb nämlich damals Kinderwiegen hauptsächlich, ausschließlich eigentlich aus diesem fröhlichen, lichtvollen Birkenholz geschnitzt worden sind. Und außerdem wurde die Plazenta unter Birken begraben oder das Geburtswasser über die Birke gegossen oder an den Stamm gegossen oder eine neue Birke auf die Plazenta gepflanzt. Da gab es so verschiedene Rituale oder Opfergaben als Dank für eine gute Geburt. Und wir hatten es ja eben auch schon mal, dass so eine Birke ungefähr so alt wird wie ein Mensch, dass diese Birke dann mit diesem Menschen verbunden war. Und da steckt natürlich dann auch wieder dieser Neuanfang drin. Was auch schön zu Beltane passt, ist, dass die Birke sowohl einen Feueraspekt als auch einen Wasseraspekt in sich trägt. Die weiße Rinde der Birke ist voller Teer, das hatte ich ja eben schon mal angeteasert. Und in der Steinzeit haben schon die Menschen davon profitiert. Man weiß nicht genau, weil es ist ziemlich schwer herzustellen, aber Menschen aus der Steinzeit haben früher das Birkenpech auch aus der Rinde rausgekocht. Und vielleicht sollten wir den Steinzeitmenschen ein bisschen mehr Credit geben, weil scheinbar haben sie es geschafft. Es ist ziemlich schwer, weil man muss einen geschlossenen Behälter haben und der muss konstant auf 400 Grad gehalten sein, damit dieses Birkenpech, also das Pech rauslöst. Aber scheinbar haben sie es geschafft, weil damit wurde ziemlich viel gemacht. Also es war quasi so ein Allzweckkleber. Vor allen Dingen Waffen und Werkzeuge wurden damit hergestellt. Also die Steine, die geschlagenen Steine, wurden dann mit Birkenpech auf die Schäfte quasi dran montiert. Und ebenfalls Funde von zum Beispiel Ötzi. Da weiß man, dass die Steinzeitmenschen auch, ach schon länger als Ötzi, Gefäße aus Birkenrinde bei sich trugen. Als Tasche für die Habseligkeiten, aber auch als Kochtopf. Denn also Birkenrinde ist ja höchst entflammbar, also wieder der Aspekt mit dem Feuer. Weil selbst wenn es regnet, kann man mit Birkenrinde hervorragend noch Feuer anfachen. Durch diese fettigen und ätherischen Öle ist sie aber auch extrem wasserdicht. Und so konnte man Gefäße auch zum Kochen benutzen. Also die wurden dann versiegelt mit Birkenpech vielleicht auch nochmal, dass da keine Lücken sind. Und ja, und dann wurde das natürlich nicht auf dem offenen Feuer gekocht, aber man hat Steine erhitzt in dem Feuer und dann diese glutheißen Steine in den Kochtopf gegeben, wo dann quasi von innen heraus diese Suppe gekocht wurde. Die indigenen Völker aus Nordamerika haben das bis in die Neuzeit auch tatsächlich so gemacht, dass sie mit so Birkenbehältern gekocht haben und aber auch verschiedene andere Dinge, zum Beispiel die wasserabweisenden Eigenschaften haben sie genutzt, indem sie ihre Kanus von außen damit begleitet haben und auch die Tipis, um vorm Regen zu schützen. Außerdem haben die Ojibwa zum Beispiel ihre Toten in Birkenrinde eingewickelt und in unserem Kulturkreis haben die Waldvölker damals auch den Toten Spitzhüte aus Birkenrinde aufgesetzt. Also ich nehme an, vielleicht haben Enden auch gleichzeitig zwangsweise irgendwie einen Aspekt von Neuanfang dabei, weil Tod ist jetzt ja nicht unbedingt Neuanfang, aber wenn man es so sieht, ist es halt eine Schwelle und das eine Ende ist das andere Neue. Aber daran sieht man auf jeden Fall, dass diese Bräuche so alt sind, dass die ersten Einwanderer aus der neuen Welt sie wahrscheinlich aus der alten mitgebracht haben müssen und die beiden Traditionen vielleicht sich mit der Zeit etwas abgewandelt haben, aber der gleiche Aspekt quasi überlebt hat all diese Jahre. Bei unseren nordischen Völkern galt die Birke als Weltenbaum, wo der Schamane die 7 Ebenen hinaufklettern muss, um zur Anderswelt zu gelangen. Und darunter wachsen auch die mächtigsten und wichtigsten Heilkräuter überhaupt. Zum Beispiel auch der Birkenpoling. Ist kein Kraut, aber ist ein guter Heilpilz, der auch in der Steinzeit quasi in jeder Erste-Hilfe-Tasche dabei war. Ötzi hatte den auch dabei. Und er wirkt blutstillend, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man kein Verbandszeug dabei hat. Und ist außerdem entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral, hat noch viele andere gute Eigenschaften. Und teilweise kommen diese Eigenschaften auch aus dem Betulin, was der Pilz aus der Birke rauszieht. Denn diese hat natürlich aufgrund der gleichen Inhaltsstoffe auch ähnliche Wirkungen. So wurde der Birkenkochtopf zum Beispiel auch gleichzeitig ein tragbarer Lagerraum, in dem die Lebensmittel nicht so schnell schimmelig wurden. Ein weiter symbiotischer Pilz ist der Schamanenpilz schlechthin, der Fliegenpilz. Mit der Hilfe dieses Fliegenpilz ging der Schamane dann auf die Reise, aber nur, wenn die Welt komplett im Dunkeln lag, also zur Wintersonnenwende. Das hat man an keinem anderen Zeitpunkt gemacht. Das ist was nur zur Wintersonnenwende eigentlich gemacht wurde. Und ja, man könnte sagen, das kosmische Licht, was dann durch die Birke aufgenommen wurde, durch die Photosynthese, wurde in die Tiefe weitergegeben und dann hat der Fliegenpilz die aufgenommen und dadurch, dass der Schamane dann den Fliegenpilz aufgenommen hat, der Schamane dann in der Anderswelt quasi Licht gehabt zum Navigieren. Und ja, es ist halt eine ziemlich wichtige Zeremonie, dass selbst heute noch Spuren von dieser Form des Pilzes noch da sind. Also zum Beispiel einen schokoladigen Glückspilz, den man an Weihnachten halt ja schon noch kennt. Aber dazu mehr an Weihnachten. Die Birke hat aber auch medizinische Wirkung und zwar die jungen Blätter schmecken sehr süß, sehr viel Zucker drin, also sie sind so sehr klebrig und später werden sie etwas bitter. Man kann sie aber sammeln und trocknen und als Tee verwenden und sie wirken entschlackend und also was man halt so eine Frühjahrskur macht, ne, passend, wenn sie rauskommen, dann ist ja immer ganz praktisch bei der Natur, ist ja meistens genau das, was uns gut tut, was gerade am Wachsen ist. Und auch der Saft, wie eben ja schon erwähnt, reinigt unser Blut und unser ganzes System. Es ist halt alles eine Verjüngung. Und genau, man kennt diese Birkenreisige, die man in der Sauna dabei hat, um sich damit einzureiben oder auszupeitschen oder sowas. Es ist alles im Prinzip das Gleiche. Nochmal verjüngen, entschlacken, reinigen. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was über die Birke und Beltane gelernt und vielleicht inspiriert es den einen oder anderen ja auch, dieses Jahr mal eine Birke seiner Liebsten zu stellen. Viel Spaß damit, kommt gut in den Mai. Bis bald. Ciao. Hier noch schnell die drei Quizfragen zum Abschluss. Erste Frage: Warum gilt die Birke als Pionierbaum? A. Weil sie von dem europäischen Festland mit den Ariern damals nach Indien und von den Ureinwohnern damals nach Amerika mitgebracht wurde. B. Weil sie neue Flächen schnell besiedelt und den Boden für den neuen Wald vorbereitet. Oder C. Weil Pionen instabile Elementarteilchen sind, die aus einem Quark und einem Antiquark bestehen. Und Quark weiß es. Frage 2. Was ist das Besondere an der Birkenrinde? Antwort A. Sie hat viele kleine Augen, durch die sie dich im Wald beobachten kann. B. Sie enthält Betulin und kann auch bei feuchtem, regnerischem Wetter zum Anzünden eines Feuers benutzt werden. Oder C. Sie ist giftig. Frage 3. Mit welchem Jahreskreisfest wird die Birke besonders verbunden? Antwort A. Samhain. B. Beltane. C. Jul. Antworten gibt's wie immer am Ende. Hey, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier doch gerne unseren Podcast und empfehle ihn auch gerne weiter an Freunde, Familie oder alle, die sich wieder mehr mit der Natur verbinden möchten. Lass uns gemeinsam wachsen und Wissen lebendig werden lassen. Melde dich gerne auch für unseren Newsletter an. Dort findest du regelmäßig neue Impulse, Angebote und Hinweise auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Kräuterwanderung durch den Jahreskreis, Workshops oder auch unsere Eco-Retreats. Alle Inhalte dieser Folge kannst du auch gerne nochmal in Ruhe auf unserem Blog nachlesen und wenn du unsere Reise weiter begleiten möchtest, dann folge uns auch gerne auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Alle Links und zusätzliche Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Antworten sind alle B, B, B. Wobei bei Frage 2 ein kleiner, die Birke hat tatsächlich Augen, viele an der Rinde. Wenn man sieht, sieht es so ein bisschen aus, diese schwarzen Flecken könnten schon Augen sein. Und durch die, sagt man, sind die Elementargeister tatsächlich am Beobachten, wer so im Wald rumspaziert.